Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Liebe Schwestern und Brüder, damit begrüße ich Sie zu diesem ersten Sonntag im neuen Jahr. Das ist der zweite Sonntag nach Weihnachten, wie das so schön heißt. Ich freue mich, dass wir an diesem schönen, sonnigen Sonntag gemeinsam Gottesdienst feiern können und dass wir so ins neue Jahr starten können. Ich mache die Abkündigung jetzt mal am Beginn. Zunächst mal lade ich ein zur Allianz Gebetswoche. Die findet ja jedes Jahr im Januar statt, direkt am Anfang des Jahres. Es beginnt am Montag, dem 12. Januar, im Gemeindezentrum der christlichen Gemeinde in Gerlingsen und endet am Sonntag, 18. Januar, um 15 Uhr mit dem Gottesdienst in der obersten Stadtkirche. Das Thema ist, Jesus lehrt beten. Das ist der beste Lehrmeister, den wir bekommen können. Zu diesem Thema und auch zu jedem anderen Thema ist das immer der beste Lehrmeister, Jesus selber. Und daher wird sich das lohnen, an diesem Allianz-Gebetswoche teilzunehmen. Und Sie sind damit also herzlich eingeladen. Der Kollektenzweck am Ausgang ist für die Arbeit mit Ausländern und Flüchtlingen in Westfalen. Wir haben ja gerade durch die letzten Nachrichten besonders eindrücklich die neuesten Entwicklungen mitbekommen, die zu diesem Thema stattfinden. Und also es ist ja wirklich gruselig, was da so stattfindet mit alleingelassenen Schiffen. Also ich weiß gar nicht, wozu die Menschheit sonst alles noch fähig ist, aber die Menschen, die dort eben übers Meer kommen, dass man sich um die kümmern kann, dass man die ordentlich versorgt und ihnen eine Heimat geben kann, dafür soll auch diese Kollekte dienen und dazu dürfen wir unser Portemonnaie weit öffnen. Ja, so wollen wir diesen Gottesdienst feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir wollen Gott loben mit dem ersten Lied. Herr Jesu Christ, dich zu uns wend. Das ist das, was wir nötig haben. Wir wollen den Psalmenwechsel beten. Der ist dort angeschlagen unter der Nummer 758. Es ist der Psalm 138. Ich danke dir von ganzem Herzen. Vor den Göttern will ich dir Lob singen. Denn du hast deinen Namen und dein Wort herrlich gemacht über alles.
Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft.
Es danken dir, Herr, alle Könige auf Erden, dass sie hören das Wort deines Mundes. Denn der Herr ist hoch und sieht auf den Niedrigen und kennt den Stolzen von ferne.
Wenn ich bitte in der Angst, so erquickst du mich.
Und reckst deine Hand gegen den Zorn meiner Feinde und hilfst mir mit deiner Rechten. Geboten, ihn über alle Dinge zu fürchten und zu lieben und ihm allein zu vertrauen. Lass uns bedenken, wo wir nach unserem eigenen Willen leben und nicht auf Gottes Gebote hören, wo wir das Vertrauen mehr auf uns selbst oder auf Menschen und Mächte setzen als auf Gott. Herr, wir bekennen dir unsere Schuld und unseren Mangel an Vertrauen zu dir und beten, Gott hat uns geboten, unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst. Lass uns bedenken, wo wir unseren Nächsten vergessen und übergangen haben, wo wir auf Kosten und zum Schaden anderer gelebt haben, wo wir hart und unversöhnlich waren und zur Vergebung nicht bereit sind. Herr, wir bekennen unseren Mangel an Liebe. Vergib uns und heile uns. Du befreist uns und schenkst Hoffnung. Das mache an uns allen wahr. Ist dies euer aufrichtiges Bekenntnis und begehrt ihr Vergebung der Sünden um Christi willen? So antwortet ja.
Ja.
Kyrie eleison. Erkenntnis verkündige ich allen, die ihre Sünde bereuen und auf Tod und Auferstehung Jesu Christi von Herzen vertrauen, als ein berufener Diener des Wortes, die Gnade Gottes und die Vergebung der Sünden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Ehre sei Gott in der Höhe.
Wir sammeln uns vor Gott und beten: Gütiger Gott, du hast viele Zeichen und Wege, Menschen zu dir zu ziehen. Leite auch uns und mache uns für andere zum Wegzeichen deiner Liebe, die uns erschienen ist in Jesus Christus, deinem Sohn. Jesus Christus, Mensch von Fleisch und Blut und Gott, Licht von Ewigkeit, vom ewigen Licht, Friede vom ewigen Frieden, Liebe von ewiger Liebe, die sich an uns verschenkt. Lass uns auf dich sehen, damit wir wahres Leben finden, eins mit dir, eins mit den Menschen, eins mit uns selbst. Gott, dein Licht scheint in der Dunkelheit, deine Kraft stärkt die, die müde sind. Deine Zärtlichkeit berührt alle, die sich nach dir sehnen. Dir vertrauen wir uns an, du Licht und Leben in Ewigkeit. Amen. Gottes Sohn ist kommen.
Thank you. Die Lesung für den heutigen Tag steht bei Jesaja 61, Vers 1 bis 3 und 10 bis 11. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbet hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden, zu schaffen den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang statt eines betrübten Geistes gegeben werden, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihm zum Preise. Ich freue mich im Herrn, dass meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie einem Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Denn wie gleich Gewächs aus der Erde wächst und Samen im Garten aufgeht, so lässt Gott, der Herr, Gerechtigkeit aufgehen und Ruhm vor allen Heidenvölkern. Halleluja! Jauchzet dem Herrn alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden. Halleluja!
Halleluja! Halleluja, Halleluja.
Auf das Wort Gottes antworten wir mit der gesamten Christenheit mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erden, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, am Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren gen Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Stern über Bethlehem wollen wir singen und dabei die Kollekte einsammeln.
Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Liebe Geschwister im Glauben, wenn ihr, wie ich, gerne immer mal wieder einen Krimi seht, dann kennt ihr auch die Szenen, in denen die Kommissare den Angehörigen die Nachricht überbringen müssen, dass ihr Verwandter getötet wurde. Meistens ist es dann so, dass diese Aufgabe gerne von einem anderen erledigt werden sollte, bloß nicht von einem selbst. Diese Aufgabe ist unangenehm, schmerzhaft und unvermeidlich. Wenn ein Arzt nach einer Operation den Angehörigen sagen muss, dass diese leider erfolglos war und der Patient verstorben ist, würde er das vermutlich am liebsten auch jemand anders machen lassen. Besonders wenn er weiß, dass dies ein geliebter Mensch war. Denn diese Aufgabe ist unangenehm, schmerzhaft, aber unvermeidlich. Wenn wir jemand sagen müssen, dass er oder sie in sein Unglück läuft, weil er oder sie das Leben falsch gestaltet, dann hängt es ein wenig von unserer Beziehung zu diesem Menschen ab, wie schwierig das für uns ist. Sind es Menschen, die uns nahestehen, die wir gern haben, dann ist diese Aufgabe unangenehm, schmerzhaft und oft unvermeidlich. Ich denke mir, der Apostel Johannes, dem das Johannesevangelium, die drei Johannesbriefe und die Offenbarung zugeschrieben werden, befand sich in einer ähnlichen Lage. Wenige Jahre nach der Gründung der Gemeinden, um die sich Johannes sorgte, wurden diese von Irrlehrern bedroht. So wurde gelehrt, man könne durch eigene Weisheit und Kraft das Phänomen Gott begreifen. Jesus Gottes Sohnschaft wurde bestritten und die Auferstehung geleugnet. Jesus wäre eine symbolische Erscheinung gewesen. Sein Menschsein wäre mit seinem Gottsein nicht vereinbar. So dächte man, zu klein von Gott und Jesus. Sünde wurde nicht mehr als etwas begriffen, was einen von Gott trennt, und der Kreuzestod nicht mehr als notwendige Voraussetzung für den Zugang zu Gott anerkannt. Der Begriff der Gnosis, das ist griechisch, heißt Erkenntnis, unter dem diese Irrlehren zusammengefasst werden, umfasst ein noch viel größeres Feld an Aussagen und Thesen. Worum es im Kern ging, war wohl, alles dafür zu tun, damit man nicht anerkennen musste, von Gottes Gnade abhängig zu sein. Kommt uns das bekannt vor? Schauen wir uns um. Ganz viele Menschen haben sich heute von den christlichen Kirchen und vom Glauben abgewendet. Sie kümmern sich gar nicht mehr um das, was Glaube und Grundlage unserer ganzen Kultur ist. Einige geben sich Mühe zu beweisen, dass christlicher Glaube Unsinn ist, weil doch ganz viele wissenschaftliche Beweise dagegen stehen. Auch die Bibel wird wissenschaftlich zerlegt in Teile, die gelten und solche, die nicht mehr gelten sollen. Andererseits haben wir das Phänomen, dass Esoterik und Übersinnliches bei vielen Menschen starken Anklang findet. Ersatzreligionen und Buddhismus boomen. Wenn man nur genügend das Richtige tut und den Lehren der jeweiligen Gurus genau folgt, wird man schon in den Himmel kommen. Johannes erinnert die Gemeinden dagegen noch einmal eindrücklich an die Botschaft, die sie doch empfangen haben. Er warnt sie heftig vor den Irrlehrern, die er als die Personifizierung des Bösen beurteilt. Jesus betont ganz im Einklang mit Paulus, Gott hat in seiner Liebe zu uns seinen Sohn Jesus Christus Mensch werden lassen. Das bezeugt er als Ohren- und als Augenzeuge. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Die Irrlehrer berufen sich auf eine ominöse Himmelsreise, durch die sie zur Erkenntnis Gottes gelangt sind. Johannes dagegen ist mit anderen leibhaftiger Zeuge. Nicht nur, dass Jesus als Mensch gelebt hat, sondern auch, dass er der Sohn Gottes war und ist. Und das ist bezeugt durch seine Taufe und seinen Kreuzestod, so Johannes, denn jedes Mal war Gottes Geist gegenwärtig und Zeuge des Geschehens. Wer daher Gottes Willen und sein Reden und Handeln bestreite, mache Gott zum Lügner. Das alles hat Gott getan, damit wir Menschen wieder innig eins sein können mit ihm. Wir kennen den Begriff, ein Herz und eine Seele sein. Das hat doch zur Folge, dass der eine mehr an das Wohl des anderen denkt als an sein eigenes. Und genau das ist gemeint. So, das war jetzt ein bisschen notwendig, damit ihr den Zusammenhang mit dem Predigttext kennt, der im ersten Johannesbrief steht, Kapitel 5, also am Ende, Vers 11 bis 3. Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Wir haben das ewige Leben. Es war wohl diese Botschaft, die das Christentum am Anfang so hat wachsen lassen. Wir haben das ewige Leben. Die Menschen haben damals erkannt, was das für sie bedeutet. Dem zu folgen, dafür nahmen sie alles in Kauf. Und das ist ja auch heute noch bemerkenswert. In den Teilen der Welt, wo Christen am heftigsten verfolgt werden, da nehmen sie an Zahl am deutlichsten zu. Was aber ist ewiges Leben. Ewigkeit zu definieren ist noch keinem gelungen. Wie soll man auch etwas beschreiben, was in seiner Unermesslichkeit, in seiner Unendlichkeit, in seiner Grenzenlosigkeit mit unserem beschränkten Verstand nicht zu fassen ist. Räumlich ist unser Verständnis bei der dritten Dimension am Ende. Zeitlich können wir nur chronologisch, das heißt gestern, heute, morgen denken. Und wie lange ist ein Jetzt? Wie soll man verstehen, dass es für einen ewigen Gott kein Gestern, heute und morgen gibt oder dass alles zugleich stattfindet? Für den ewigen Gott gibt es keine Grenzen seiner Gewalt, seines Wissens, seiner Präsenz und seiner Liebe. Wie soll man begreifen, dass der ewige Gott uns ewiges Leben geben will? Das ist nicht zu begreifen. Nicht mit unserem Verstand. Einen Schimmer aber davon können wir erahnen, wenn wir uns fragen, welche Bedeutung dann noch die aktuellen Umstände in der Welt haben. Die neuen Christen damals haben dem Kaiser den obersten Rang abgesprochen und die Konsequenzen dafür erlebt. Religiöse Rituale waren nicht mehr wichtiger als Gottes wahres Wort. Die gesellschaftliche Stellung des Menschen bekam angesichts von Gottes Wirklichkeit eine andere Bedeutung. Einer diene dem anderen mit den Gaben, die er dafür von Gott bekommen hat. Der eine diene als Herr, der andere diene als Diener. Vor Gott sind beide gleich. Der Reiche diene als Wohltäter, der Arme vielleicht als Beter. Der Prediger diene mit dem Wort, die Putzfrau mit dem Besen. Rechtfertigung und Gnade für Unvollkommenheit kam und kommt von Gott, nicht von den Menschen. Wenn sich einer heute zum Beispiel fragt, warum die Sklaverei damals von Jesus und später von den Aposteln nicht verurteilt wurde, dann ist eine mögliche Antwort nicht nötig. In der Nachfolge Christi erledigt sich diese Frage automatisch. Politische Revolution war keine Aufgabe für Christen, höchstens sehr indirekt. Und wie sehen wir das heute? Verlangen wir nicht allzu häufig von der Politik Lösungen, die wir selber nicht praktizieren? Gott war und ist der Richter, nicht der Nachbar ist der Richter. Der ist ja auch nur ein Diener in seiner besonderen Weise. Ich stelle mir vor, wie befreiend die Menschen damals diese tolle Erfahrung und Erkenntnis empfanden, bis der Alltag und unser Menschsein sich wieder breit machten. Daher verweist Johannes eindrücklich am Anfang des Briefes darauf, dass sein Zeugnis nicht eine unbewiesene Himmelserkenntnis ist, sondern selbst erlebt und nicht nur durch ihn, sondern durch viele. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir schauten und unsere Hände betasteten vom Wort des Lebens und das Leben wurde offenbar. Zunächst einmal schreibt Johannes also, dass dieses ewige Leben im Sohn, in Jesus Christus ist. Und das bedeutet, dass wir uns nicht aussuchen können, was wir glauben und was wir nicht glauben, wenn wir das ewige Leben haben wollen. Alles hängt am Glauben an Jesus Christus. Das, was er anbietet, darauf ist Verlass. Darauf kann ich getrost mein Leben bauen. Das ist kein Sand. Das ist nicht vergänglich. Das ist wirklich fester Fels. Johannes ist da ganz kurz, knapp und präzise. und zu keiner Diskussion bereit mit ihr Lehrern. Auf Lateinisch heißt das dann, ich liebe diese Sprache, qui habet filium habet vitam, qui non habet filium vitam non habet. Also, Latein ist ganz einfach, ich kann das Wort für Wort übersetzen, da steht, wer den Sohn hat, der hat das Leben, wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Glauben wir Jesus Christus, vertrauen wir uns ihm an, folgen wir ihm nach, dann haben wir das ewige Leben. Tun wir das nicht, haben wir es nicht. Punkt. Wenn wir auf Jesus vertrauen, dann müssen wir ihn aber auch schon so nehmen, wie er uns bezeugt wird. Dann können wir uns ihn nicht so zurechtmachen, dass er in unser Weltbild, in unser Verständnis, in unsere Erkenntnis passt. Das nämlich taten zum Beispiel die Gnostiker damals und auch heute besonders gerne mit wissenschaftlichem Anspruch und mit großen Titeln vor den Namen. Johannes tritt als Zeitzeuge auf und schildert mit anderen Übereinstimmung, was er und sie mit Jesus erlebt haben. Und er kann den Zusammenhang von Jesu Leben und den Prophetien aus dem Alten Testament herstellen. Zeugnis und Schrift waren immer zusammen und müssen übereinstimmen. Und es ist auch heute noch ein wichtiges Gütekriterium, um Irrlehrer zu erkennen. Bezeugt wird uns Jesus heute tatsächlich und hauptsächlich durch die Bibel. Darin schildern ganz viele Schreiber das Leben und Wirken von Jesus. Wenn wir uns also versichern wollen, wie und was Jesus war, dann können wir das nachlesen. Aber kann ein normaler Mensch ohne Theologiestudium die Bibel überhaupt richtig verstehen? Also ich sage dazu, die Bibel wurde von Nicht-Akademikern hauptsächlich für Nicht-Akademiker geschrieben. Denn jeder sollte sie verstehen können. Wir können also auch heute diesen Jesus genau kennenlernen durch die Bibel und auch durch die Berichte von Menschen, die bezeugen, was sie erlebt haben, als sie sich auf den bezeugten Jesus verlassen haben. Und so schreibt Johannes uns allen, ihr kennt Jesus, ihr wisst, dass ihr ihm euer Leben anvertrauen könnt und ihr tut das auch. Und daher habt ihr auch das ewige Leben. Das ist eine Feststellung. Ihr habt den Sohn. Ihr habt das ewige Leben. Nicht Zukunftsform oder Möglichkeitsform. Ihr werdet haben, wenn ihr hübsch brav seid. Oder ihr könntet möglicherweise haben oder euch verdienen. Nein, ihr habt das ewige Leben jetzt schon. Ich definiere seit längerem Leben und Tod so für mich. Leben ist Sein bei Gott. Demzufolge, Tod ist Nicht-Sein bei Gott. Das macht deutlich, dass das ewige Leben nicht erst mit dem biologischen Tod beginnt, sondern hier und heute mit dem Sich-Verlassen auf Jesus. Die Apostel und viele andere sind für diese Gewissheit als Märtyrer gestorben. Dass es so weit kommt, wünsche ich euch und mir nicht. Also bleibt auch ohne Todesdrohung treu in Jesus Christus und bewahrt euch das ewige Leben. Liebe Schwestern und Brüder, wir haben Jesus Christus, wir haben das ewige Leben. Im Vertrauen darauf sollte es uns ganz leicht fallen, wozu uns Paulus im Römerbrief auffordert und wozu uns die Jahreslosung 2015 für dieses Jahr ermuntert. Nehmt einander an. Wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Aber bevor ich jetzt eine neue Predigt anfange, wünsche ich euch den Frieden Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und Sinnen in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Lass mich, o Herr, in allen Dingen. Wir halten Fürbitte. Wie gut, Gott, du zärtliche Nähe, dass du uns Menschen siehst. Du siehst alles Leid, das Verborgen und das Offensichtliche. Wir bitten dich, schau auf die Obdachlosen in dieser Stadt, die Flüchtlinge, die nach Heimat Suchenden, die Arbeitslosen, die von der Arbeit Erdrückten, die an Leib und Seele Kranken. Schau und hilf uns, zu lieben und zu beten, für uns und füreinander. Wie gut, Gott, du stille Nähe, dass du uns Menschen hörst. Du hörst alles Leiden, das Verborgene und das zum Himmel Schreiende. Wir bitten dich, höre auf das Klagen der Geängstigten, das Schreien der Unterdrückten, das Stöhnen der Gefolterten, das Seufzen der Sterbenden. Höre und hilf uns, zu lieben und zu kämpfen für Gerechtigkeit und Frieden. Wie gut, Gott, du bleibende Nähe, dass du uns Menschen treu bist. Du bist bei uns in allem Leid und allen Leiden. Wir bitten dich, bleibe bei uns und lass uns treu sein, denen, die uns ihr Leid mitteilen, denen, die auf unsere Gebete warten, denen, die um unsere Freundschaft bitten, denen, die nach unserer Hoffnung fragen. Bleibe bei uns und hilf uns, zu lieben und zu leben in dieser Zeit. Und alle weiteren Bitten fassen wir zusammen im Gebet, das Jesus uns selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Gehet hin im Frieden des Herrn. Gott sei ewiglich Dank.
Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden.
Amen.
Ich lobe meinen Gott. Wir wollen es zweimal singen.
Thank you.
vielen Dank an Herrn Klar für diese schöne Schlussmusik. Und damit wir nicht so planlos auseinandergehen, dürfen wir jetzt weiter Gemeinschaft halten, oben beim Kirchcafé. Herzliche Einladung dazu, zum Kirchcafé, sich noch einmal auszutauschen über das neue Jahr, was wir erhoffen, vielleicht was wir ersehen, vielleicht auch über diese Gottesdienst, über diese Predigt. Ich bin auch da. Bis gleich.